Sommer, die Match, willkommen zu einer neuen Folge. Gib mal Feuer. Heute zu Gast Journalistin, Autorin und Moderatorin Sophia Meyer ist im Gebäude.
Sehr schön.
Bei Moderatorin hat es ganz kurz in der Mimik so kurz, aber du hast es in die Bio reingeschrieben. Da muss man es natürlich auch im Titel erwähnen. Mhm. Aber es ist ein kleiner Teil deines Schaffens.
Ein kleiner Teil, ja.
Okay. Ist das auch der schwierigste Teil deines Schaffens?
Auf keinen Fall.
Also live moderieren?
Nee, was heißt schwierig? Die Frage ist, was ist schwierig? Ich glaube, das Herausforderndste, körperlich, aber auch seelisch, ist nicht irgendwas zu moderieren, sondern raus in die Welt zu gehen und, weiß ich nicht, als Beispiel in der Ukraine in der Nähe der Front zu sein und dort mit Menschen zu sprechen. Und da geht es jetzt gar nicht drum, oh Gott, das ist so gefährlich für mich, sondern, also das ist auch ein Punkt, aber mit den Menschen dort zu sprechen, die im schlimmsten Leid sind und Angst haben zu sterben. Also das finde ich schwieriger.
Das ist sehr gut, dass du das so sagst, weil jetzt sind wir direkt kollidiert, weil die Leute, die mich verfolgen, sind ja wahrscheinlich andere Leute als die Leute, die dich verfolgen. Und meine Leute wissen ganz genau, der Mann hat vom Weltgeschehen so viel Ahnung, also so wenig Ahnung. Der weiß nicht, welche Kriege passieren. Der, in seinem Insta-Feed hat er wahrscheinlich auch gar nichts von Gaza oder irgendwas mitbekommen. Also ich weiß nichts.
Ist das wirklich so?
Das ist wirklich so.
Okay.
Also es ist wirklich, für meine Leute, die denken wahrscheinlich so, wie, der lädt sich jetzt hier eine Kriegsjournalist, über was wollen die denn reden?
Mhm.
Das denken sich meine Leute wahrscheinlich. Und deine Leute denken sich so, kennt der die Sophia nicht oder was? Wie, das Schwierigste soll die Moderation sein? Weiß der, wo die überhaupt schon, die war schon im Libanon, mehrfach. Wie, Moderation ist das Schwierigste? Das ist super. Ich liebe das. Da haben wir das jetzt direkt einmal klargestellt.
Okay. Und aber es ist auch kein Kokettieren bei dir. Du weißt wirklich nichts über das Weltgeschehen, oder?
Nee. Also ich weiß, also mein Wissensstand ist, und ich schäme mich auch gar nicht dafür, weil ich könnte mich ja auch belesen oder ich könnte ja auch, keine Ahnung, jetzt, es könnte mich crazy interessieren, aber ich habe, da können wir auch später noch zu sprechen kommen, aber es ist halt einfach nicht so.
Mhm.
So, aber ich bekomme mit, also ich habe jüdische Freunde, also jüdische Kollegen, ich habe Freunde, die Palästinenser sind, ich kenne Leute aus der ganzen Welt. So, und natürlich habe ich mitbekommen, aber wenn ich das jetzt, glaube ich, wiedergebe, dann das wäre, glaube ich, da wird, glaube ich, bei dir würden alle Synapsen durchdrehen, glaube ich. Also wenn ich jetzt versuche wiederzugeben, wer da wo einmarschiert ist, wessen Schuld irgendwas ist, laut dem, wie ich es verstanden habe, aus dem, was meine Kollegen mir erzählen, unmöglich. Also ich meine, wenn es dafür scheint es ja nicht mal eine richtige Lösung zu geben, weil das so unfassbar lange her ist und Leute ja persönlich betroffen sind.
Hm.
Deswegen, es gibt nur, ich habe aber auf jeden Fall habe ich mitbekommen, dass eine Meinung pro Israel nicht cool ist.
In Deutschland.
Ja, in Deutschland, nee, nicht von den Obrigkeiten natürlich, weil die sind ja pro, aber in meinem Umfeld, also unter den normalen Menschen, wenn du da jetzt ankommst und sagst, ja, ich bin pro Israel, Israel wehrt sich ja nur, die schlimme Hamas, dann tanzen die Leute, die ich kenne, auf dem Dach.
Mhm.
So, und auch weltweit gesehen, weil ich verfolge viel Ami-Content und da ist das ähnlich, also auch die Obrigkeiten, die Leute, was zu sagen haben, die sind pro, die verharmlosen. Und das Volk ist aber so, hör mal zu, guck mal, was da passiert.
Ich glaube, es ist schon das Problem zu sagen, ich bin pro das oder ich bin pro das. Also ich versuche immer zu sagen, hey, ich bin erstmal pro Menschen. Ich bin pro Menschenrechte. Ich bin pro die Würde jedes Menschen ist unantastbar. Ich bin pro Völkerrecht. So, und das ist die unverhandelbare Basis.
Mhm.
Und ich glaube, darauf sollten wir uns alle einigen können. Wobei ich manchmal das Gefühl habe, dass wir es nicht mal als Gesellschaft oder Teile der Gesellschaft nicht mal das hinbekommen. So wie wir teilweise über Menschen anderer Hautfarbe, anderen Glaubens, migrantischen Menschen sprechen. Da wären ja in Teilen, wie ich schon finde, diese Menschenrechte und diese Würde verhandelbar.
Ja, 100 pro.
Mhm.
Was sagst du denn? Ich bin ja Comedian zum Beispiel, ne? Und meiner Comedy mache ich nichts anderes, als die Würde des Menschen nach unten zu packen. Also es ist böse, es ist herabwürdigende Comedy, menschenverachtende Comedy, aber es ist halt Comedy.
Mhm.
Ne? Ich lebe nicht so.
Ja.
Das sind halt ganz böse Scherze auf den Nacken von Kindern, Dicken, Frauen, Männern, Schwarzen, Chinesen, Albanern, Indern.
Mhm.
So auf alles, auf jeder Stereotyp wird einfach so mit Punchlines eingedroschen.
Ja.
Nicht einfach nur bloßes Beleidigen. Wenn man in so einem Bereich tätig ist wie du, wo man so die Ernsthaftigkeit mitbekommt, kann man da noch überhaupt eine Grenze ziehen zwischen, ja, das ist ja jetzt Entertainment, ich verstehe schon, dass das Comedy ist, oder ist das so in den Kopf, im Kopf eingebrannt, dass einem das da fehlt, weil es für einen selber zu nah oder zu schlimm ist auch?
Boah, ich glaube, ich würde sowas wahrscheinlich selber als Privatmensch weniger konsumieren, diese Art von Comedy, mhm. wenn ich ehrlich bin. Aber ich glaube, dass es super wichtig ist, dass, ich meine, müssen wir jetzt Beispiele diskutieren, aber dass wir als Gesellschaft erstmal die Kunstfreiheit wahren und auch wirklich vieles ertragen müssen. Mhm. So, bin ich selber Fan davon? Ja, geht so. Ich finde so Comedy auf Kosten von Minderheiten mhm. ist jetzt nicht so mein Ding. Ja. Aber ich finde, ja. das muss man, boah, das ist echt schwer, weil wir jetzt kein konkretes Beispiel haben. Aber ich bin schon eher ein Fan davon, dass wir in unserem Land Kunstfreiheit haben und auch Dinge ertragen müssen, die von der Meinungsfreiheit gedeckt sind. Mhm. So, dann gibt es Dinge, die sind nicht davon gedeckt, weil sie sind beleidigend oder sie sind volksverhetzend. Dann mhm. muss derjenige auch mit den Konsequenzen leben.
Ja, 100 pro. Und ja. das ist ja gerade, da sind wir jetzt gerade im schlimmsten Zeitalter. Wie gesagt, ich bekomme ja, ich habe, also meine Interessen sind halt so, so narrow. Aber selbst ich habe in meinem Feed ja teilweise Sachen drin, wo ich mir denke, okay, ich will gar nicht wissen, wie das wäre, wenn ich mich damit beschäftigen würde. Mhm. Also da, ich sehe da Sachen und denke mir so, okay, ich lebe ja jetzt selber 42 Jahre auf dieser Welt. Ich bin in Deutschland geboren, ich bin Deutscher, bin 30 Jahre in Düsseldorf gelebt, jetzt wohne ich seit 13 Jahren in Berlin oder seit 12 und denke mir so, ist das, war das vorher auch schon so? Ist das jetzt einfach nur, weil es diese ganzen Reels gibt, weil man das so immer in die Fresse bekommt oder war das vorher auch schon so verrückt? Also du zweifelst an allem. Hm. Und jetzt ist die Frage aber, weil ich mir denke, weil ich mache mir viele Gedanken. Nicht über das Weltgeschehen, aber so, wenn, was ich so vor Augen habe, ich mache mir viele Gedanken und ein Gedanke war so, blende ich das jetzt aus, um nicht paranoid rumzulaufen oder gehe ich da voll rein, um aware zu sein? Hm. So, und dann denke ich mir aber so, boah, ich bin da eher egoistisch. Ich bin Einzelkind, ich habe meine Tochter, ich habe meine Ex-Frau, ich habe meine Finanzen, ich habe mein Entertainment-Bereich, ich habe meine Freunde, meine Familie und das muss reichen. Und sympathisiere mit anderen Leuten, safe und ich würde jetzt auch nie was gegen Leute sagen, die ich irgendwie dafür einsetze, wie denn auch. Oder die auf Demos gehen oder so. Aber es gibt wirklich, und ich finde das voll bewundernswert, dass Leute gibt, die einfach ihr Leben, ne, ist ja, du hast ja nur eins, also ich, bist du gläubig?
Ich glaube nicht an einen Gott, aber ich bin auf jeden Fall spirituell.
Okay, also glaubst du mal, du wirst auch nochmal wiedergeboren?
Weiß ich nicht. Vielleicht, okay. Ich bin mir unsicher. Aber ich bin jetzt nicht so, weißt du, ich bin nicht, früher, wenn du mich vor ein paar Jahren gefragt hättest, hätte ich gesagt, ich bin Atheistin. Okay. Jetzt bin ich so, weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass da irgendwas ist.
Okay.
Ja.
Ich bin auf jeden Fall Atheist, so Agnostiker, genau.
Und das ist ein Unterschied.
Ja, ich weiß.
Aber glaubst du, dass danach noch was ist?
Nein.
Oder? Nee, gar nichts. Nee, vorbei, finito für immer.
Du hast ein Leben, dann ist durch.
Okay.
Ja.
Und deine Seele?
Gibt keine.
Gone.
Der Mensch hat keine Seele.
Okay, wow.
Das ist meine Meinung.
Okay.
Ja. Mhm. Also mit Seele ist für die meisten Leute, glaube ich, ein Wort für, weiß nicht, deine Persönlichkeit, deine Wärme, das deine Energie oder so. Aber das ist für mich nicht greifbar und für mich, also, wenn ich jetzt erschossen werde, ne, und da liegt meine Leiche, dann sondert sich nicht nochmal meine Persönlichkeit irgendwie für die, du bist tot.
Und das war's dann.
Ja, das war's dann. Okay. Das ist eine unfassbare, ich habe auch Angst davor, das ist eine scheiß Vorstellung. Mhm. Und ich kann jeden verstehen, der sich das irgendwie, nee, ist alles gut, es gibt einen Himmel und da geht schon, du lebst weiter oder wirst wiedergeboren und so. Ich verstehe den Ansatz.
Ja.
Aber wenn man realistisch drauf guckt, ist in meiner Welt auf jeden Fall realistischer.
Das beruhigt einen halt auch, dann hat man auch weniger Angst und man weiß, irgendein Teil von einem.
Kann natürlich auch nach hinten losgehen, weil die Leute, die gar keine Angst haben, die schneiden sich auch gerne mal was um. So, deswegen. Also, es gibt in beide Richtungen, kann es auf jeden Fall so laufen. Die eine ist nur ein bisschen harmloser. Aber vegan gerade dabei, genau. Es gibt ein Leben, genau. Und das ist halt mein Leben. Und aber wenn es gibt halt Leute, die ihr eigenes Leben anderen widmen. Mhm. Außerhalb ihrer Familie, Freunde, was ich gerade aufgezählt habe. So, dahin gehen, wo es knallt, ne? Also denen die Ungerechtigkeit auf der Welt so wichtig ist, dafür ihre eigene Zeit, ihr eigenes Leben zu verwenden. Und das halt, also das ist für mich crazy.
Aber ich glaubst du nicht, dass es auch einen guten Mittelweg gibt zwischen, ich baller mir jeden Tag 20 Reels rein und konsumiere Nachrichten die ganze Zeit und beschäftige mich mit dem ganzen Schmerz auf der Welt oder gehe sogar noch dahin. Mhm. Oder ich blende das alles komplett aus und lebe nur in meiner kleinen Blase. Mhm. Gibt es nicht irgendwie auch so eine Verantwortung als Bürger, als Mensch, sich zumindest zu einem gewissen Teil damit zu beschäftigen, was auf der Welt passiert, was mit den Mitmenschen auf dieser Welt passiert, ohne dafür sein ganzes Leben aufgeben zu müssen?
Ich weiß, was du meinst, aber ich würde da zum Beispiel einen Cut machen, weil ich finde zum Beispiel, also das wäre für mich voll die schäbige Ausrede, wenn ich sage, ja, also ich würde mir, also voll schlecht dabei vorkomme, wenn ich sagen würde, ja, ich mach zwar nichts, aber ich weiß, was passiert. Ja, juckt. Ich weiß, was passiert. Ich beschäftige mich damit. Also, ob ich jetzt mir Reels angucke und weiß, dass da Kinder sterben oder dass da Hunger ist, das macht im Endeffekt keinen Unterschied. Also entweder oder du machst was. Da musst du schon was machen.
Ja, aber du bist ja schon jemand, du hast einen Namen, du hast eine Marke, du hast eine Reichweite, du musst es dir nicht nur angucken, sondern, also nur als Beispiel jetzt, ne? Nicht, dass ich sage, du sollst es tun.
Selbst wenn, kannst du ja sagen.
Aber du könntest dann ja sagen, okay, das ist jetzt irgendwie ein Thema, da will ich drauf aufmerksam machen, weil das wirklich wichtig ist und ich will, dass es mehr Menschen erreicht. Oder ich weiß, in dem und dem Land leiden gerade sehr viele Menschen Hunger oder leben im Krieg und hier ist eine tolle Organisation, die den Menschen vor Ort hilft und ich teile mal deren Seite oder zeigt, dass man da spenden kann. Das heißt, du hast ja sozusagen mit deiner Reichweite sehr viel Macht und könntest mit wenig Anstrengung, wo du trotzdem dein Leben cool weiterleben kannst, was Gutes tun.
Das stimmt, da hast du auf jeden Fall recht. Also ich finde jetzt meine Reichweite nicht so groß, dass ich jetzt wirklich so Welle machen könnte. Aber klar, sind ein paar Leute und ich könnte die auch erreichen. Das Ding ist nur, ich sehe ja, was Leute posten oder was Leute machen. Und ich sehe ja den Backlash. Also es gibt ja Bank, safe. Es gibt keine Sache, die du posten oder sagen kannst, wo alle sind, ja, das ist was Gutes. Ich will mir gar nicht vorstellen. Ich meine, ich habe Hater aus der Hölle, so viele. Und selbst ich denke mir so, was die da machen, so du und die anderen, das würde ich niemals machen.
Damit muss man wirklich leben, da hast du völlig
das
recht.
Das ist so viel und du kannst es, auch wenn es offensichtlich eine gute Sache ist, die du promotest, ist es für viele einfach nicht.
Gut, aber du kriegst ja bestimmt auch Hass für irgendwelche minderheitenfeindlichen Witze, Comedy, die du machst.
Ja.
Das heißt, also da bist du ja sozusagen bereit. Ich meine, das kann wirklich nicht anklagen. Das interessiert mich einfach nur.
Du kannst
mich
anklagen. Alles gut.
ich bin so harmoniebedürftig. Aber da bist du ja bereit zu sagen, hey, das nehme ich in Kauf. Für meine Kunst, für meine Comedy, für meinen Verdienst ja am Ende auch.
Ja.
Aber zu sagen, hey, ich poste jetzt mal was von dieser Hilfsorganisation aus Gaza, die da den Menschen hilft, es tut dir eigentlich nicht weh, oder?
Wo bekomme ich die Info her? Woher weiß ich was? Wo fange ich an? Und sei mir nicht böse, wenn ich jetzt anfange, irgendwas zu posten, ne? Also meine Community ist so.
Ist so?
Ja, die kennen mich ja. Die wissen, ich habe mich noch nie damit beschäftigt. Die wissen, wie ich bin. Ich gehe ja auch offen mit allem um. Die wissen, wenn ich jetzt irgendwas posten würde, da hat dem jemand was erzählt. Und dann habe ich das Postfach voll, 50, 100 Nachrichten. Wenn du das postest, guck dir mal das an. Und dann mach mal hier und guck mal da. Und das ist ja gar nicht mein Gebiet. Und bei Comedy ist zum Beispiel so, ich weiß genau, was ich mache. Ich weiß, wer ich bin. Das ist mein Leben, das ist meine Passion. Und da kann ich mit jedem bis zum Tod, da kann mir keiner was erzählen. Weißt du, aber da, ich poste was und theoretisch jeder weiß es besser.
Aber da siehst du, wie krank Social Media ist und wie
ohne Ende
polarisiert unsere Gesellschaft ist und wie es eigentlich kaum noch möglich ist, in Grautönen zu denken, fühlen, zu diskutieren, zu debattieren.
Ja,
es ist nicht mehr möglich. Nee. Ich bin auch aufgrund meiner Arbeit, ich mache natürlich Themen, die polarisieren. Ich mache Migration, Flucht, Nahost.
Ja,
ich habe auch viele Jahre war ich auf deutschen Straßen, habe diese Demos gemacht, die Corona-Demos, AfD, neue Rechte, habe mich undercover in solche Szenen eingeschleust. Ich habe sozusagen, oder ich mache in meinem Job alle Themen eigentlich oder sehr viele Themen, die sehr polarisieren.
Ja.
Und die Konsequenz ist natürlich Hass, Hetze, Morddrohungen und dieser ganze Wahnsinn. Ja. Und ich verstehe jeden, und egal, ob man jetzt Comedy macht oder diesen Job macht, den ich mache, ich verstehe jeden, der sagt, ich habe auf diese Scheiße keinen Bock mehr und ich will jetzt einfach wieder der Privatmensch sein.
Ja.
Weil ich bin ja nicht nur die Frau vor der Kamera, ich bin ja der Privatmensch Sophia und das macht ja auch was mit einem.
Ja, 100%.
Ne?
Also ich will mir das gar nicht vorstellen. Deswegen, ich hab da so einen heiden Respekt vor. Weil wie gesagt, das ist was ich mache, ist null mutig. Comedy ist anstößig, klar, für einen Comedian ist das mutig, was ich mache. Battle Rap ist auch mutig, aber das sind halt Hater, aber das ist ja ein ganz anderes Level.
Ja, wobei auch da musst du immer die Relation sehen. So, wenn du jetzt auf das guckst, was ich mache, sagst du, das ist mutig.
Ja.
Wenn ich in Afghanistan bin und
okay.
Nee, pass auf, ich bin noch nicht fertig. Wenn ich in Afghanistan bin und dann die Frauen auf den Straßen sehe oder treffe, die sich dort den Taliban entgegenstellen, die die Kollegen in Gaza, die jeden Tag ihr Leben riskieren. Ich könnte dir so viele Beispiele nennen. Das sind für mich dann die Mutigen. Da bin ich nicht die Mutige. Ich bin
Steigerung, klar.
Genau, aber weißt du, ich bin so die westliche Reporterin, die da hingeht, die einen geilen europäischen Pass hat, die sagen kann, ich gehe jetzt 2 Wochen nach Afghanistan.
Aber könnte dir da was passieren?
Klar kann mir was passieren. Aber natürlich ist es im Verhältnis zu dem, was diese Menschen vor Ort erleben, leisten, riskieren, so viel kleiner.
Ja, natürlich. Ne? Ich habe auch Leute, die sagen, boah, auf die Bühne stellen könnte ich mich niemals. Sag ich ja, ist ja für mich nichts. Ich könnte niemals, keine Ahnung, auf einem hohen Gebäude irgendwie, keine Ahnung, Dach, weiß nicht, irgendwie richtig gefährliche Sachen machen. Es gibt ja immer Steigerungen. Aber für meine Perspektive ist das, was du machst, mutig, weil du gehst dahin, wo was passieren könnte, wo es knallt. Ja. Ich weiß nicht, inwiefern du dein Leben musst. Ich habe jetzt ein Reel gesehen von so einer, weiß nicht, falsch, 18- oder 19-jährigen Iranerin, die so Motorrad gefahren ist. Und die wurde jetzt einfach umgebracht, glaube ich. Hm. Und die hat einfach so Videos davon gemacht. Also hat sich selber gefilmt. Also ihr Staat, also ihr Land hat offensichtlich, will der Staat das nicht. Und du machst aber auf Social Media das ist
todesmutig.
So, das ist, genau. Deswegen, also es gibt natürlich immer Levels dazu. Hm. Aber aus meiner Sicht aus meiner gemütlichen, deutschen, warmen, friedlichen Sicht heraus, ist das schon mutig, weil es gibt ja Leute, die sind da und die leben da und das ist deren Land, das sind deren Vorfahren, die haben eine ganz andere Bindung dazu als ein Mädchen, was in München groß wird und sich denkt, ja, ich will jetzt mal in den Osten. Mhm. So, aber die Entscheidung kam ja irgendwann.
Ja, aber die kam auch, also es war nicht, dass ich gesagt habe, boah, ich muss jetzt in den Krieg. Ich habe damals, als die sogenannte Flüchtlingskrise, ich sag schon sogenannt, weil ich dieses Wort ablehne.
Okay.
Weil es geflüchtete Menschen direkt mit einer Krise assoziiert.
Wurde es damals auch schon so genannt?
Das wurde immer so genannt. Und ich habe damals viel weniger auch über meine eigene Sprache nachgedacht. Es gibt ja viele diese Flüchtlingswelle, Flüchtlingskrise, Migrantenansturm. Das sind ja alles so Wörter.
Stimmt, ja.
Aber die sind ja alle super negativ konnotiert.
So. Ich habe zum Beispiel in meinem Kopf, dachte ich mir so, wenn ich Flüchtlingskrise rede, denke ich mir, ach, das sind Flüchtlinge, die aus Krisengebieten kommen.
Ja, das ist noch relativ neutral interpretiert.
Ja, ja, voll.
Aber am Ende ist es ja schon so auch ja so gemeint, dass die Krise für uns, ja, was für eine Krise, die ganzen Menschen kommen.
Die Flüchtlingsplage.
Und wir reden überhaupt nicht darüber, inwieweit eigentlich unsere westliche Politik dazu beiträgt, dass diese Menschen ihre Heimat verlassen müssen.
Das habe ich auch am Rande mitbekommen.
Aber auch ein großes Thema. Ja. Anyways, ich habe eine Ausbildung gemacht im Journalismus und habe die dann abgebrochen, 2015, 2016, weil ich das nicht gefühlt habe, irgendwo in München am Schreibtisch zu sitzen und über geflüchtete Menschen zu urteilen, und habe das abgebrochen, meine Wohnung gekündigt, meine Sachen eingelagert und bin dann auf eigene Faust damals auf die griechischen Inseln, wo so viele geflüchtete Menschen ankamen. Erinnerst du dich, so Lesbos? Damals kamen ganz viele Menschen mit den Booten an, 2015, 2016.
So ein Zwischenlager?
Genau.
Und so wird es genannt, ne?
Exakt, okay. Genau. Und da bin ich dann auf eigene Faust hin, war da viele Monate.
Wie alt warst du denn da?
Gute Frage. 27, 26?
Okay, ein Mädel Mitte 20 aus München geht einfach. Das ist schon ein harter Kontrast.
Ja, aber es war ja so gesehen, also klar ist das Leben in München anders als in den geflüchteten Lagern in Griechenland, aber trotzdem, ey, nochmal, ich muss das immer wieder sagen, ich finde, ich bin sehr privilegiert. Ich kann sagen, ich gehe dahin, ich kann aber auch wieder zurück. Die Menschen dort haben im besten Fall überhaupt erst es geschafft, auf einem klapprigen Boot übers Meer auf diese Insel zu kommen, diejenigen, die nicht ertrunken sind, und müssen dann in den schlimmsten Lagern vor sich hin vegetieren. Auch da ist für mich wieder so die Perspektive, ne?
Hast du da nicht einfach, also wenn ich da wäre, ich würde einfach nur heulen die ganze Zeit.
Ja, und ich habe auch viel geweint. Aber man, ich habe mir wirklich damals schon, und ich glaube auch in all den Jahren danach, auch wenn ich dann in wirklichen Krisen und Kriegsgebieten war, weil das war ja sozusagen nur Griechenland, mir so einen, wie ich es nenne, Funktioniermodus antrainiert. Ich funktioniere in diesen Momenten, egal ob wir an der ukrainischen Front sind oder in Afghanistan, Syrien, egal. In diesen Momenten funktioniere ich so knallhart. Ich hatte auch in der Ukraine 100 Meter neben uns eine Rakete eingeschlagen und wir saßen im Auto. Und auch da hat der Funktioniermodus so krass funktioniert. Geil, Funktioniermodus hat funktioniert. Meine erste Amtshandlung war, meine Kamera zu nehmen und zu filmen. Weil das ist das, was ich am besten kann. Verstehst du? Man sucht dann irgendwas, was man in
Was mit Todesangst?
Hatte ich. Ich hatte Todesangst. Und das daraus heraus habe ich dann einfach meine Kamera genommen und gefilmt. So.
Ist schon klar, dass du auch hättest sterben können einfach.
Ne? Auf jeden Fall, das war auch eine wirklich schlimme Situation. Also die war wirklich schlimm und die hat auch viel mit mir und meiner Seele gemacht. Aber was ich sagen wollte, in diesen Momenten funktioniere ich, aber ich weine auch. Oder ich bin dann auch an den Abenden oder wenn man alleine ist oder auf sich zurückgeworfen ist.
Kannst du gar nicht mehr schlafen normal, oder nicht?
Ja, je nach Phase mal besser, mal schlechter. Ja. Aber klar hat das auch Konsequenzen. Und da geht es nicht nur um... Ich habe was Existenzielles erlebt, wie eine Rakete ist eingeschlagen. Also sowas, das ist echt das eigene Leben bedroht. Sondern auch, ich gebe dir ein Beispiel, wenn du dich mit traumatisierten Menschen konfrontierst die ganze Zeit. Ich werde nie vergessen, wie ich in diesen griechischen Geflüchtetenlagern saß und kleine Kinder weinend vor mir sitzen und mir ein kleiner Junge unter Tränen erzählt, dass jede Nacht die Ratten kommen und er so Angst vor denen hat. Mhm. Und mir eine andere Familie erzählt, dass dem Baby die Fingerkuppe von einer Ratte angefressen worden ist auf europäischem Boden. Sorry, es ist so, ich muss es auch so benennen. Ja. Und sich selber immer wieder mit diesen Traumata anderer Menschen auseinanderzusetzen, auch das macht was mit der eigenen Seele.
Wenn irgendein Kind, also wenn eine Freundin von meiner Tochter sagt, dass die jetzt doll gestürzt ist, bin ich schon so. Ich will mir das gar nicht, also ich will und kann mir das gar nicht vorstellen. Aber es gibt doch bestimmt auch Leute, also ich meine, zum Beispiel, ich diskutiere zum Beispiel voll gerne, ne? Und ich habe immer Takes zu allem. Und wenn manchmal werden die entkräftet so und ich bin so, ja, okay, aber war ein geiler Take. Ne, aber ich will gern, für mich ist das eine geile Unterhaltung, ich hau einfach erstmal raus. Mhm. Und einer hat eine Gegenmeinung oder ich kann mich irgendwie durchsetzen oder so, aber ich liebe solche Unterhaltungen, anstatt so, wenn das immer so rumeiert. Aber es gibt doch bestimmt, ich hab mir gerade dich so angeguckt, wie du darüber redest, und hab mir dann so gedacht, es gibt doch bestimmt auch Leute, die sich denken so, oh, guck mal hier, das Münchner Mäuschen, die Weltverbesserin, ne? Ist sie hier, fährt sie mal hin und fährt auch schön wieder zurück. Und dann ist mir gleichzeitig eingefallen, wie absurd das ist, überhaupt sowas zu denken. Und dann ist mir aber auch wieder eingefallen, wie viele Reels ich in den letzten Tagen gesehen habe, weil irgendwas da bei meinem Instagram passiert, wo ich so ganz komische Sachen gesehen habe. Und dachte mir so, ach stimmt, der Großteil der Menschen sind ja...
Ja. Ich habe deswegen ganz lange solche Sachen, die ich dir jetzt gerade erzählt habe, nie erzählt.
Ja.
Ich habe für mich gewusst, ich rede nicht über meine Psyche, über seelische Konsequenzen, ja, ja. Was macht das mit einem? Arme. Weil gerade als Frau, muss ich wirklich sagen, es nochmal, die Hürde nochmal größer ist, ernst genommen zu werden, wenn man in diesem Bereich Krisen- und Kriegsgebiete arbeitet, wenn man da ja eh viel mehr abgetan wird. Du kannst dir nicht vorstellen, was ich für Nachrichten und für Kommentare bekomme, für eine Ukraine-Reportage, ich bin ja auch vor der Kamera, alleine dafür, wie ich aussehe. Wie kann man so eine Frisur im Krieg haben? Das geht ja gar nicht. Schau ihre Nägel an. Igitt, was hat sie für eine enge... Igitt, was hat sie für eine enge Hose an? Die sollte sich schämen. So während du so an der ukrainischen Front bist.
Wirklich, das ist doch keine Kriegsfrisur, Mann. Da sitzt ja alles.
Ja, wirklich. Also wirklich, die, wo man sich denkt, what the fuck? So.
Scheiße.
Und viele haben dann auch geschrieben, ja, das ist einfach besser, wenn Männer sowas machen, knallhart. Was macht das die kleine Blonde da im Krieg? So.
Crazy.
Das heißt, mit sowas bin ich eh konfrontiert und deswegen überlegt man sich umso mehr.
Ja, natürlich.
Erzähle ich auch Dinge, die mich verletzlich machen. Ja.
Ja, das ist wirklich, Hut ab. Aber das ist, wie du schon sagst, es gibt Steigerungen und jetzt auch bitte, wenn jetzt Leute das sehen und sich denken, was er ihr jetzt alles zuschustert an Mut und Courage und so. Ja, mir ist schon bewusst, es gibt Levels dazu, aber seid euch bitte bewusst, wer ich bin, wo ich lebe und mit wem ich hier rede und alles in Relation setzen. Dann kriegen wir das auch hin. Und das, die ersten Male, als du dann die Sachen gepackt hast und da hingefahren bist, das war nicht so nach dem Motto, das mache ich jetzt eher so. Also Demos in Deutschland, schön und gut, aber das ist ein bisschen zu krass. Sondern also, du bist ja noch mal hin.
Ich muss ja sagen, ich fand Demos in Deutschland manchmal sogar noch schlimmer, ehrlicherweise. Also da habe ich auch wirklich wilde Sachen erlebt, aber das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema. Ja, ich wollte wieder hin und auch da wieder Privileg. So, ich war in Griechenland sehr oft, sehr lange und habe da Menschen getroffen aus Afghanistan, Syrien, Irak, Libanon. Und ich wollte verstehen oder sehen mit eigenen Augen, wie ist die Situation in den Ländern, aus denen sie fliehen? Warum fliehen sie von dort? Wie sind sie überhaupt bis hierher gekommen nach Europa? Mich hat das einfach interessiert und ich hatte die Chance, ich hatte diesen Pass und konnte dann sagen, okay, ich glaube 2017 war das dann, bin ich auf eigene Faust im Sommer in den Irak, ein Jahr später auf eigene Faust in den Libanon, damals auch ohne Aufträge. Aber
mit wem?
Bitte?
Mit wem?
Ja, mit mir.
Ja, du musst doch irgendjemand dabei gehabt haben.
Nee, ich habe dann so wirklich, ja, ein bisschen.
Brauchst du einen Mann an der Seite, der dich auch beschützt, oder?
Nee, ganz ohne Mann.
Das sage ich jetzt extra, um dich zu triggern.
Das ist voll okay. Voll okay. Ich habe es auch ganz gut da ohne Mann geschafft. Ja, ja. Ich sitze noch hier.
Mann und Schatz, ja.
Nee, du hast dann Kontakte, du schreibst Leuten, du kennst jemanden und dann connectest du mit Leuten vor Ort. Ich war dann damals zum Beispiel im Irak mit einer jungen Einheimischen unterwegs an der Grenze zu Syrien, eine Jesidin, die mir gezeigt hat, wie der islamische Staat dort, wo der islamische Staat da ihre Familie getötet hat, sie ist selber vor dem islamischen Staat geflohen und so. Und das sind Dinge, die habe ich gemacht, damit, also nicht mit Auftrag, jetzt, ich habe damit auch kein Geld verdient, ich habe eher Geld verloren. Aber was für ein krasses Privileg, dass ich als Sophia sagen kann, ich gehe da jetzt hin und ich habe die Chance zu verstehen, was dort vor Ort passiert ist und passiert. Das erweitert ja auch total meinen Horizont. Und ich glaube, wir haben auch oft so ein Bild von alles, was man an diesen krisenhaften Orten erlebt, ist schlecht, negativ, perspektivlos, hoffnungslos. Mhm. Und das ist es auch zu großen Teilen. Und gleichzeitig kannst du dir nicht vorstellen, wie viel Menschlichkeit, wie viel Empathie, wie viel echt so tiefe, schöne menschliche Momente ich dort mit den Menschen erleben darf.
Also das eine bedingt auch das andere, ne?
Voll. Und das ist auch ein Grund, der mich auch immer zurück an diese Orte führt. Auch deswegen, das ist nicht nur mutig und nicht nur für die anderen. Es ist schon auch zum Teil dann auch für einen selbst, weil ich eben zum einen sehen und verstehen darf und dadurch auch eine andere Perspektive auf Themen bekommen, die wir in Deutschland diskutieren und wie wir sie in Deutschland diskutieren, gerade Thema Flucht und Migration und geflüchtete Menschen. Und ich zum anderen aber eben auch als Privatmensch Sophia so viel schöne menschliche Begegnungen erleben darf, die mir keiner mehr nehmen kann.
Aber was denkst du, woran das liegt? Weil für mich hört sich das nach. Hast du schon mal Therapie gemacht?
Mhm.
Ja. Da würde ich echt gerne mal, also muss natürlich nicht erzählen, aber ich spitball jetzt einfach nur. Ich würde gerne mal wissen, was deine Therapeutin gesagt hat, woran das liegt, dass dieser Weg oder dieses Interesse und dieses Dahinfahren und helfen wollen und nicht nur eine Meinung machen, sondern auch mir das angucken oder teils auch sein eigenes Leben riskieren, obwohl es nicht sein muss, wo das herkommt.
Also ich würde das jetzt erzählen, wenn ich eine Antwort hätte von meiner damaligen Therapeutin, aber ich glaube, darüber haben wir nie gesprochen.
Ja.
Das habe ich verpasst. Okay. Ich weiß es nicht. Das bin ich, das ist ein Teil von mir und ich bin dankbar und glücklich, dass ich das so machen darf und leben darf.
Bin ich jetzt in deinen Augen ein Freak für das, was ich mache?
Überhaupt nicht. Also, ich glaube, das Schönste ist, und das, glaube ich, eint uns beide, wenn man in seinem Leben was machen darf, was einen erfüllt, was einen Sinn gibt, was einen glücklich macht und wo man sagt, hey, das passt zu mir, das ist Teil meines Selbstverständnisses, das ist Teil meiner DNA.
Ja.
So, das kann ich für mich zu 100% unterschreiben und meinem Gefühl nach.
Ja, zu 100%.
Ja.
Aber du hast natürlich noch einen Riesenvorteil, weil du noch anderen hilfst oder irgendwie auf so Missstände aufmerksam machst und ich unterhalte halt Leute.
Ja, aber glaubst du nicht, dass du auch Menschen hilfst? Überleg dir doch mal, wie viele Menschen, Beispiel, sitzen abends alleine, traurig, missmutig, depressiv, gerade in diesen Zeiten, in diesen polarisierten Zeiten, in diesen Zeiten, wo immer jüngere Menschen mehr Angst vor der Zukunft haben, wo wir wieder Kriege in Europa haben. Wie wichtig ist gerade in dieser Zeit, mit dieser Gesellschaft, Kunst, Kunst, die Menschen zum Lachen bringt.
Ja.
Oder?
Ja, das stimmt schon. Man bekommt auch, immer wenn ich diese Nachrichten bekomme, denke ich mir so, weil ich bin halt, Mann, ich weiß auch nicht, irgendwas, also mit mir stimmt auch ganz vieles nicht. Auf der einen Seite bin ich so voll eiskalt, auf der anderen Seite so, wenn ich eine Eiswerbung mit einem Kind in Zeitlupe sehe, dann bin ich so, und auf der anderen Seite ist aber so, Eisblock. Aber manchmal, wenn ich diese Nachrichten bekomme nach dem Motto, ey, ich wollte nochmal sagen, gestern in, keine Ahnung, Leipzig, Hannover, Bremen, München, wo wir da bei dir waren, das hat uns so viel bedeutet, weil wir haben momentan eine richtig scheiß Phase und wir konnten mal richtig so wieder so, dann, ich denke mir, komm, ich glaube denen das. Aber das ist für mich einfach, weil mein Hirn funktioniert anders. Für mich ist das dann direkt so, driftet das direkt in so einen Comedy-Gedanken ab. Ich überspitze das, was die mir schreiben. Ich weiß, dass das stimmt. Ich glaube denen das. Und es freut mich auch, aber nicht so, wie es mich freuen sollte. Verstehst du, wie ich meine?
Total.
Weil das einfach so Auch wenn es wahr ist, das klingt mir einfach zu kitschig.
Aber ist es nicht wunderschön?
Das ist voll schön, aber ich müsste es noch schöner finden, als ich es finde.
Ja, aber dann kannst du ein bisschen an dir arbeiten, wenn du die Erkenntnis hast. Ich kriege nach meinen Auftritten auch teilweise so Nachrichten und mein Herz wird so warm und ich denke mir, okay, krass, auch dafür mache ich das.
Ja,
und das ist aber, auch das verbindet uns beide. Wir machen, wir gehen raus in die Welt oder in Deutschland, wir gehen auf eine Bühne, wir sprechen mit Menschen, wir machen unsere Arbeit auf Social Media und Menschen schreiben uns, boah, danke, das tut mir gut, das bringt mich weiter, was auch immer.
Ja, ja, ich meine, du warst ja sogar auch oder bist noch auf Lesetour.
Mhm.
Bist du oder warst du?
Jetzt geht's langsam zu Ende, aber ich bin gerade noch. Ich habe noch ein paar
Termine.
Wie viele
Termine hast du gemacht?
Boah.
So viele?
Nee, ich weiß es nicht. 15?
Okay, 15 Termine hast du gemacht.
Ja.
Ein paar gibt's jetzt noch?
Ein paar gibt's noch, genau.
Das heißt, weil es ist immer noch ein Unterschied, ob du jetzt einen Spiegel-Bestseller schreibst und den einfach nur in den Läden, die in den Läden ist, oder du gehst auf Lesetour.
Total.
Und dann siehst du die Leute, die dein Buch kaufen oder siehst, wie die und wie die applaudieren oder keine Ahnung, wie das da. Ich war noch nie, offensichtlich natürlich noch nie auf einer Lesetour. Aber wie die danach zu dir kommen, signieren lassen und wie Leute aussehen, die das kennen. Und dann können die dir auch nochmal persönlich sagen, was denen das bedeutet.
Ich schwöre.
Und das ist ganz anderes.
Das ist so.
Das ist Live-Feedback.
Das ist, mich hat das so gerührt. Mhm. Ich habe sowas noch nie erlebt. Klar treffe ich auch mal Menschen oder Menschen, die meine Arbeit gut finden. Oder wenn ich drehe, treffe ich Menschen. Aber es ist was völlig anderes, ob ich als Person im Fernsehen stattfinde oder als Person ein Buch von mir irgendwo liegt oder ich auf dieser Bühne sitze, wie du sagst, diese Menschen sehe und danach, diese
Feedback,
dann steht da eine epische Schlange an, die einfach ein Buch von mir signiert haben will und ein Foto mit mir machen will. Ich denke mir so, hä?
Und das ist voll wichtig.
Und teilweise, ich hatte das echt erlebt, dass so Menschen vor mir standen mit Tränen in den Augen, auch in Teilen migrantisch gelesene Menschen, die aber in Deutschland groß geworden sind und die sagen, danke Sophia, danke, dass du diese Arbeit machst und uns diese Sichtbarkeit machst, was ja absurd ist, wo ich schon wieder mir denke, das ist nicht richtig.
Ja.
Ich als deutsche weiße Frau, so, ich finde auch
diesen, aber nicht, ist nicht normal.
Es ist nicht normal. Ja. So, aber ich werde sozusagen ernster genommen im Diskurs, auch im medialen Diskurs, oder ich kann in der Sendung im Öffentlich-Rechtlichen sitzen und über Völkerrecht und Menschenrechte sprechen oder über Realitäten von palästinensischen Menschen. Und mir wird nicht ein Bias vorgeworfen, wie zum Beispiel meiner migrantisch gelesenen Kollegin, weil die eine andere Hautfarbe hat oder weil die einen anderen Namen hat.
Das ist Sprachrohr. Also unverschämterweise bist du ein Sprachrohr für die Leute, die es.
Unverschämterweise, das ist das richtige Wort. Und da schäme ich mich dann teilweise auch, weil ich mir denke, in was für einem System leben wir hier, dass es eine Sophia braucht und die Menschen nicht selber das Recht und die Plattform haben.
Das ist wirklich lächerlich, ja.
Ja, ne? Ja.
Also öffentlich-rechtlich, ich bin wirklich, also don't shoot me, aber öffentlich-rechtlich, ist das dann auch Maischberger? Ja? Also ich weiß nicht, wie die Frau aussieht, ich kenne nur den Namen und ich weiß, das ist eine Fernsehsendung. Ist das sowas wie Markus Lanz?
So ähnlich, genau. Maischberger ist auch eine Talksendung, die kommt 2-3 Mal die Woche in der ARD. Und da sitzen auch Journalisten, die Tagesgeschehen kommentieren, aber auch Politiker, Experten. Also ähnlich wie bei Markus Lanz.
Ja. Aber schon in Richtung, also prozentual gesehen, politische Richtung, was sagst du? Oder ist das ein Polit-Talk?
Politik-Talk, komplett.
Okay. Und da bist du gewesen. Mhm. Und was hast du für ein Gefühl gehabt, für was du da warst? Also offensichtlich, klar, dass die Expertin für das und das, aber was hast du wirklich für ein Gefühl gehabt, für das du da warst?
Das klingt jetzt so ein bisschen verschwörerisch.
Nee,
ist das so gemeint?
Nee, damit habe ich nichts am Hut. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich war zum Beispiel bei einer, ich weiß gar nicht, ob es eine Fernsehsendung war oder irgendwas, bei so einem Talk war ich eingeladen. Das Thema war, was darf Humor in Deutschland? Ich so, genau mein Ding. Voll grenzwertiger Humor. Ich setze mich dahin und ich merke nach 10 Minuten so, da wird so gesagt, dann der eine Comedian schreit und sagt so, ja und deswegen haben auch 6 Millionen Leute die AfD gewählt. Und ich bin so, hä? Wo bin ich denn hier gelandet? So, und ich höre so, und dann sagt so ein Mädel, sagt so, ja, da sagt man einmal was so ein bisschen rechts ist und hier ist direkt so, und ich bin so, hä? Ich dachte, es geht hier um Comedy. So, also ich wusste, warum ich da war, aber ich wusste nicht, warum ich da war. Und es war jetzt auch keine Verschwörung nach dem Motto, die haben mich da eingeladen, um mich irgendwie, ich habe mich da irgendwie rausgewuselt und ich meine auch so, ist das hier, sind wir nicht wegen Comedy hier? Was ist das hier für eine, ist das hier eine AfD-Rallye oder was? Ne? Und deswegen, also die haben, also das Thema, wofür ich eingeladen wurde, war okay, das war das. Aber im Großen und Ganzen kann ja sein, warst du die Einzige mit deinem Standpunkt? Waren da noch zwei andere mit deinem? War es 50, darauf wollte ich hinaus.
Also ich glaube, dass Talksendungen grundsätzlich so funktionieren und das kann man auch wirklich kritisch sehen. Mhm. Aber dass sie genauso funktionieren und das ist, glaube ich, bei allen Talksendungen so, dass man die verschiedenen Positionen abgedeckt hat. Ne, da gibt es ja auch oft die Kritik, dass sie unausgewogen abgedeckt werden. Mhm. Ich gebe ein Beispiel, da beschweren sich viele Leute drüber, Ukraine-Russland-Krieg, da heißt es immer in der Kritik, in den sozialen Netzen, da sind ja nur pro ukrainische Stimmen, aber keine Stimme oder wenn dann nur eine Stimme, die sozusagen die Waffenlieferungen Deutschlands kritisch sieht. So, okay. Das ist so ein gutes Beispiel. Mhm. Meine Rolle in diesem Fall oder egal in welcher Talksendung ich sitze, ist auf jeden Fall ganz klar. Man weiß, Sophia Meyer, welche Positionen hat die? Die wird aufs Völkerrecht pochen, die steht für Menschenrechte, die ist, die hat ihre gewissen Positionen beim Thema Migration. Sehr menschenfreundliche Positionen, die plädiert auf unverhandelbare Menschenrechte. Und dann weiß ich aber auch, da sitzt dann neben mir ein Journalistenkollege, Kollegin, die hat andere Positionen, die hat bei dem Thema Migration auf jeden Fall rechte Positionen oder glaubt, wir brauchen schärfere Asylgesetze. Aber das ist, glaube ich, das ist das Game. So funktionieren diese Talksendungen.
Ja. Macht ja auch Sinn. Ist ja auch Entertainment irgendwo, ne?
Irgendwo ja. Und ich glaube, wichtig ist, und da habe ich auch immer maximale Fairness erlebt, ist, dass man vorher auch ungefähr weiß, worauf man sich einlässt. Also man weiß, ich wusste in dem Fall vorher.
Ja, ich wusste gar nichts.
Genau, ich weiß, mit wem werde ich da sitzen und ich kann auch entscheiden, möchte ich das oder nicht, möchte ich diesen Diskurs mit diesen Menschen führen. So, aber ich bin ein großer Fan davon. Ich finde, wir sollten unbedingt alle mehr miteinander sprechen und uns mehr zuhören und weniger direkt losschreien und versuchen, andere Meinungen erstmal anzunehmen, darüber nachzudenken und dann sich auseinanderzusetzen.
Deswegen, es wäre so schön, einfach Social Media ist so Segen und aber harter Fluch gerade. Also nicht für mich, ich bin da relativ fein mit den paar Hatern und bei mir ist alles gut, weil ich mich aber auch mit solchen Sachen nicht beschäftige, wo es richtig brennt, weil ich das ja sehe. Und weil mir ist mich gerade eingefallen, dazu meintest du ja, setzt mich für Völkerrecht ein, für die Menschenwürde. Dagegen kann ja niemand was sagen. Problem ist nur, wenn du dann sagst, das Land tritt bei dem Land die Völkerrechte mit Füßen. Weil dann kommen die von dem Land und sagen, nee, die haben ja schon vor. Und weil dann geht ja das Schlimme erst los. Weil die Grundeinstellung, da kann man ja gar nicht drüber diskutieren.
Ja, aber das Problem ist halt, dass Länder wie Deutschland und auch andere westliche Länder doppelte Standards an den Tag legen. Mhm. Und das wird von den Menschen auch gesehen, auch von den Menschen in diesem Land. Und da geht das nicht, bin ich pro oder contra in irgendeinem Konflikt. Da geht es einfach darum, dass wir uns ehrlich machen müssen. Wenn Russland das Völkerrecht bricht, was sie ständig tun in Ukraine und Krankenhäuser bombardiert, dann sind deutsche Politiker und Führer westlicher Staaten sehr schnell zu sagen, Völkerrechtsbruch müssen wir, ist unverhandelbar, darf niemals passieren. Wenn das israelische Militär in Gaza Krankenhäuser bombardiert, sind wir in dieser Verurteilung nicht so schnell und nicht so klar. Da wird relativiert, da wird viel mehr abgewägt. Und diese unterschiedliche Sprache und diesen unterschiedlichen Umgang mit, in dem Fall, Brüchen des Völkerrechts, die sind offensichtlich, die werden gesehen. Und da bin ich dann auch bereit, als Journalistin das öffentlich zu kritisieren.
Ja, aber ist das jetzt zum Beispiel, also ich habe wirklich von nichts eine Ahnung, ne? Aber ich kenne ja ein bisschen die deutsche Geschichte und ich laufe ja durch die Welt, ich höre mir an, was die Leute sagen, jetzt auch nicht mit den größten Augen oder so, ich konsumiere viel, was die Amis auch so machen, aber unabhängig davon, was die da machen, es ist ja eigentlich, also es ist nicht gut, aber es ist ja logisch, also es ist ja erklärbar, warum Deutschland jetzt Israel sich so gegenüber verhält und Russland so gegenüber. Es ist ja eigentlich voll einfach. Also wie gesagt, jetzt kam die Epstein-Files kam zum Beispiel jetzt raus, ne? So. Und da ist so, ja, dann hat der den hier gedeckt und der hat das und das gemacht. Und ich denke mir so, das ist natürlich eine Schweinerei. Das ist ganz schlimm, was da passiert. Aber das ist ja auch logisch. Das macht es jetzt nicht gut, aber es liegt doch auf der Hand, warum das so ist. Mhm. Wird das dann aber. Weil ich weiß auch, warum ich mich da nicht mit so krass mit beschäftige, weil ich bin so ein Logikfanatiker. Und wenn ich jemanden, also ich sehe ja, weil ich auch Sachen konsumiere aus den USA, ich sehe ja jeden Tag Leute, also hier ist so die Wahrheit, ne? Und da ist jemand, und der sieht die Wahrheit auch, der sagt, aber die ist aber für den nicht gut. Der sagt so, nö, sehe ich nicht. Nö. Also die Lügen, also ganz frech, um ihren eigenen Arsch zu retten, das ist halt die Logik. Also wenn ich selber Scheiße am Stecken habe, die so weitreichend ist, dann lüge ich ja, bis sich die Balken biegen und drehe das irgendwie. Es liegt ja alles auf der Hand. Oder gibt es da irgendwelche gibt es da irgendein Mysterium?
Aber ich finde, dann müsste man sich ehrlich machen und die Leute nicht für blöd verkaufen. Dann müsste man sagen, Leute, wir schreiben uns ja auf die Fahne Völkerrecht, Menschenrechte, Menschenwürde. Wir sind wir der Westen.
Aber die würden sich ja selber damit ficken.
Wir der Westen sind diejenigen, die das verinnerlicht haben, die das leben. Und wir nehmen uns daraus das Recht, andere Staaten zu kritisieren.
Ja.
So ist ja unser Selbstverständnis. Mhm. Aber wenn wir da nicht bereit sind, das konsequent anzuwenden, sondern das interessensgeleitet machen, aus geopolitischen Gründen anders machen. Oder weil wir mit bestimmten Staaten jetzt befreundet sind, obwohl die massiv Völkerrecht brechen. Dann müssen wir einfach ehrlich sein und sagen, okay, dann ist das jetzt nicht mehr der Maßstab für uns. Dann kann das nicht mehr der Maßstab sein.
Ja, aber du gehst
jetzt
davon aus, dass das gute und ehrliche Menschen sind, die da die Macht haben. Oder die Entscheidungsgewalt.
Was heißt, ich gehe davon aus? Also ich lebe
oder zum du würdest
Glück,
dir wünschen.
Ich lebe zum Glück in einer Demokratie und ich habe schon die Hoffnung, dass es Politiker in unserem Land gibt, die in der Lage sind, diese Dinge so ehrlich zu kommunizieren. Und dann muss man sagen, die Weltlage hat sich verändert, liebe Leute. Das ist jetzt nicht mehr unser Maßstab. Unser Maßstab ist jetzt interessensgeleitete Politik und das Völkerrecht interessiert uns eigentlich nicht oder eigentlich vor allem dann, wenn es uns in den Kram passt und so sieht es jetzt aus. Weil so wird es ja gelebt und nochmal, die Menschen sehen das. Das wird ja gesehen. Das ist ja nichts. Das
können ja nicht zugeben.
Ja.
Also das wäre ja geisteskrank.
Ja.
Also deswegen, also ich will auch gar nicht wissen, vor wie viel Wände man da läuft. Jetzt nicht nur du, sondern also jeden, den das Thema interessiert, egal aus welcher Richtung. Alle Leute laufen ja ständig gegen Wände, weil du kriegst ja gar nicht. Ich denke mir zum Beispiel auch so in meinem Kinderkopf, denke ich mir so, in meinem Kinderlogikkopf denke ich mir so, ich sehe die Leute doch da alle, die, das sind ja alles reale Personen. Wie kann das denn sein, dass man keinen von denen jetzt mal hier irgendwo hinsetzen kann und da mal sagt, nee, jetzt mal ehrlich. Also wie kommen die denn damit weg? Dass die nicht, also sind die nicht greifbar? Also du könntest doch theoretisch, könntest du jetzt, ich weiß gar nicht, wer an der Macht ist oder wer, ich habe keine Ahnung, oder wer irgendwelche Entscheidungen fällt.
In aber Deutschland?
Selbst, ja.
Okay.
Keine Ahnung.
Aber du weißt, wer unser Bundeskanzler ist. Come on.
Holz? Keine Ahnung. Nicht? Wer ist Bundeskanzler? Weiß ich nicht. Wen gibt's denn da noch?
Ich liebe es.
Friedrich Merz.
Aber war das
CDU, SPD, weiß ich nicht.
War das gerade Comedy oder weißt du es wirklich
nicht? Nee, das ist ja nicht lustig. Das ist einfach nur peinlich. Aber nee, wusste ich nicht.
Friedrich Merz von der CDU.
Okay, seit wann ist der Bundeskanzler?
Boah, jetzt schon dreiviertel Jahr.
Ach so, ich war jetzt das erste Mal wählen auch.
Bitte?
Ich war jetzt das erste Mal in meinem Leben wählen.
Wen hast du gewählt?
Darf ich das, ich glaube, will ich das überhaupt sagen? Gibst du Ärger, oder? Ja. Also ich hab die Linken gewählt.
Mhm.
Genau. Also ich hab diesen Wahl-O-Mat gemacht.
Mhm.
Und dann es hat sich ziemlich deutlich herausgestellt, dass das die Partei ist, die ich wählen sollte.
Okay.
Genau.
In der Zweitstimme.
Nee, Erststimme, oder? Wo ist der da?
Erststimme ist nicht so wichtig. Zweitstimme ist wichtiger für.
Das hätte man mir nochmal sagen sollen.
Okay. Auf jeden Fall Linke.
Ich glaube Linke und Grüne.
Okay.
So, das war das Ding, was bei mir rauskam. Wie gesagt, ich beschäftige mich mit nichts. Ich dachte mir, ich vertraue mal dem Wahl-O-Mat, obwohl der natürlich auch wahrscheinlich gecrackt sein kann, ist ja auch egal.
Aber er gibt dir eine Richtung.
Ja. Kommt, und immer wieder muss man ja denken, wer hat jetzt den Wahl-O-Mat entwickelt? Wird der jetzt von der CDU bezahlt? Wenn du weiterspinnst, kannst du dich auf nichts verlassen. Es sei denn, du gehst vor Ort und siehst Sachen. Weil keiner kann ja irgendwas wissen.
Gut, aber ich möchte schon, und das so lebe ich auch, mich auf die grundlegenden Dinge in der Demokratie verlassen können. Und somit verlasse ich mich darauf, dass der Wahl-O-Mat seinen Zweck tut, wie er soll.
Ja, aber würdest du deine Hand dafür ins Feuer legen? Nee.
Boah, weiß ich nicht. Wahrscheinlich schon, doch.
Ja?
Ja, wahrscheinlich schon.
Okay.
Also ich finde, eine gesunde Skepsis ist immer angebracht, aber ich glaube, man muss da auch aufpassen, dass man sich nicht verliert und alles anzweifelt. Man muss aufpassen, weil ich glaube, dass das einen selber verrückt machen kann, aber auch, weil es dann mit der Realität irgendwann auch nichts mehr zu tun hat.
Ja.
Und ich bin schon jemand, der mit einer gesunden Skepsis durch die Welt sich bewegt, auf jeden Fall.
Also ich bin ja mit Verschwörung, also ich habe mit nichts irgendwie im Geringsten was zu tun, also es interessiert mich auch alles gar nicht. Aber der Grundgedanke ist so, okay, das ist jetzt der Wahl-O-Mat, der sagt mir jetzt was, aber was ist, wenn der jetzt auch irgendwie gezinkt ist? So, da habe ich ja trotzdem gemacht, danach gehandelt und so, weil ich mir auch denke, nee, die eine Seite überwiegt die andere. Sagen wir mal, Friedrich Merz, ne? Wie wir alle wissen, Bundeskanzler, CDU, seit einem Dreivierteljahr, man muss den ja, also wenn der jetzt gerade Scheiße baut, wenn er Scheiße erzählt hat irgendwo, dann muss es doch eine Möglichkeit geben, den irgendwo hinzusetzen und festzunageln, dass der dann nicht mehr rauskommt und irgendwann sagen muss, ja gut, habt ihr recht.
Ja, aber so welche Möglichkeiten haben wir in der Demokratie? Es gibt Bundespressekonferenzen, es gibt im Parlament Regierungserklärungen, wo das Parlament, wie schön, dass wir in der Demokratie leben, auch die anderen Parteien Möglichkeiten haben, ihn zu befragen. Also diese Möglichkeiten haben wir ja zum Glück. Wie schön.
Und da kriegst du den nicht...
Como madre orgullosa, siempre quiero lo mejor para mi familia. Y los únicos huevos que compro son Eggland's Best. ¿Casualidad? Para nada. No importa cómo los cocines, siempre están frescos y deliciosos. Además, tienen más vitaminas D y E y un 25% menos de grasas saturadas que los huevos comunes. ¿Por qué conformarse con menos cuando puedes tener lo mejor? Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para obtener más información.
Naja,
wie kommt
der
denn da immer wieder raus?
Ja, aber der hat halt seine Perspektive auf Dinge und der hat seine Narrative und seine Überzeugungen und der versucht, oh Gott, ich bin jetzt wirklich wahrlich kein Merz-Anhänger.
Ganz kurz, kann ich mal ganz kurz unterbrechen?
Ja.
Der hat ja auch, der wurde ja gewählt, der hat ja voll viele Leute, die auch seiner Meinung sind. Klar.
Ja.
Ja, klar.
Ja.
Mir ist mir nur gerade eingefallen, ja. So, warum kann man den nicht festnageln? Aber nee, warte mal ganz kurz, die Mehrheit hat ihn ja anscheinend gewählt.
Exakt. Und die Demokratie hat ganz viele tolle Hebel, wo solche Politiker oder Menschen in Macht auch Rechenschaft ablegen müssen. Mhm. Ja, dass einem dann die Antworten vielleicht nicht immer gefallen oder die Narrative, die sich ein Politiker zurechtlegt oder den er auch aus Überzeugung heraus folgt. Also ich glaube auch die Außenpolitik oder die Nahostpolitik Deutschlands, die, ich glaube schon, dass die da gemacht wird, viele dieser Politiker auch wirklich aus Überzeugung so machen und einfach eine andere Perspektive drauf haben. Und ja, auch das muss eine Demokratie aushalten.
Ja, es muss ja zum Beispiel auch jetzt, um es nicht um eine Partei zu nennen, aber es gibt ja, sag mal so, du hast 100 Leute, ne, du hast einfach 100 Leute in Deutschland. In Deutschland leben nur 100 Leute, so Durchschnittswerte. So. Dann haben wir jetzt, davon sind, weiß nicht, 5 Akademiker, 10 sind, weiß ich nicht, sagen wir mal, Lehrer, haben einen guten Job, Ingenieur, sonst irgendwas. Dann hast du diese, sagen wir mal, gefühlt so eine große Mitte. Von der großen Mitte sind aber auch so die unteren 20% sind schon so, ja, gut. Ob die jetzt so, keine Ahnung, das, ob die das ABC jetzt komplett so durchkönnen, auf schnell, wage ich zu bezweifeln. Und dann hast du natürlich noch das Gesocks. Ne? Ich nenne es jetzt einfach mal so, also die Todesassis und keine Ahnung, die Leute, die einfach offensichtlich dumm sind wie Scheiße und das Gesocks halt so. Und das ist ja das ganze Land und es muss ja für alle auch was geben.
Ich hänge gerade noch bei Gesocks und den dummen Leuten.
Ja, das kann man nicht abstreiten.
Ja, aber
es gibt unfassbar viel Gesocks, man kann es auch ruhig so sagen. Es gibt ganz viele Leute, die sind verwechselt bin ich. Natürlich kann man jetzt auch sagen, du bist selber dumm, du kennst den Bundeskanzler nicht. Ich kann das einmal nachlesen, wenn mich das interessiert, dann weiß ich das.
Aber vielleicht sind ja manche Menschen auch, also wie du es nennst, dumm, weil sie gar nicht die gleichen Möglichkeiten hatten in ihrem Leben.
Aber es gibt auch Leute, die sind einfach dumm. Die haben einfach einen 60er IQ, die gibt's ja.
Ja.
Also es gibt geistige Behinderungen und es gibt Leute, die sind halt, gelten nicht als geistig behindert, aber die können nichts. Die können nicht geradeaus denken. So. Und die Leute hast du ja auch und auch nicht zu wenig. Und auch nicht zu wenig. Und die haben ja auch die dürfen ja einfach auch wählen.
Ja.
Ja. Deswegen, also das wollte ich nochmal für mich selber, weil ich ja über sowas nie rede, weil das nicht in meinem Spektrum stattfindet. Aber wenn du jetzt zum Beispiel, Sophia kann jetzt entscheiden, welcher Politiker und oder welche Partei sollte jetzt das Sagen haben. Was deinen Bereich angeht.
Mhm.
Was würdest du sagen?
Was meinen Bereich angeht? Mhm. Also Medien?
Nee. Deine Interessensgebiete.
Welcher Politiker da entscheiden? Boah. Mhm. Ey, das ist so eine große Frage.
Da könntest du jetzt, ich hätte gedacht, du hast sofort einen Namen.
Ich habe, glaube ich, auf jeden Fall einen Namen, aber ich würde ihn nicht öffentlich sagen.
Guck mal, und das ist wirklich crazy, ne?
Ja.
Ich wurde gerade gefragt, ja, wen hast du denn da gewählt? Und ich überlege so, darf ich überhaupt, Wahl-O-Mat? Und du, das ist dein Job. Und du kannst aber deine Meinung theoretisch jetzt einfach nicht raushauen.
Ich kann sie schon sagen, aber ich glaube, dass ich nicht möchte, dass ich dann mit einer gewissen Partei oder gewissen Politikern assoziiert werde. Verstehst du?
Weil da noch mehr dranhängt.
Ja, und weil ich versuche als Journalistin, was ich dir vorhin gesagt habe, also für mich ist Journalismus dann gut, wenn er menschenrechtsorientiert und völkerrechtsbasiert ist. Das ist meine Leitlinie, nicht eine politische Partei. Weil politische Parteien können sich auch drehen. Nehmen wir die Grünen beim Thema Migration. Mhm. Das war früher eine Partei, die stand für Humanismus und für Mitmenschlichkeit. Okay. Und jetzt ist sie in Teilen, trägt sie einen wirklich, finde ich, wie ich finde, eher schwierigen Migrationskurs mit. Bedeutet, das an so einer Partei oder einer Person festzumachen, fällt mir total schwer. Plus, ich will als Journalistin einfach für meinen Journalismus gesehen werden und nicht mit einer Partei assoziiert werden. Verstehst du?
Verstehe, ja.
Also ich kommuniziere ja auch nicht öffentlich, wen ich wähle.
Okay, das wusste ich nicht.
Nee, m-m.
Das ist ganz klar, dass du, keine Ahnung, pro dies, pro das, anti das bist.
Ich glaube, dass es nicht so klar ist. Nee. Zumal wir heute.
Wie kompliziert ist das bitte alles?
Ey? Zumal wir ja heute, glaube ich, auch in Zeiten leben, wo dieses Links-Rechts-Schema mit Parteien auch nicht mehr so gut funktioniert.
Ja, das höre ich auch die ganze Zeit, ja.
Nimm zum Beispiel Die Linke. Bei der Partei Die Linke hast du beim Thema Nahost zwei Lager. Die einen
sind. In der Partei selber?
In der Partei selber. Beim Thema Migration ist es nicht mehr so einfach, dass du sagen kannst, die Grünen stehen ganz klar dafür, die SPD steht dafür. Das heißt, die Linien verlaufen ganz woanders.
Aber wenn die in sich getrennte Lager haben, wie wollen die denn als Gesamtpartei dann irgendwie Leute überzeugen?
Super schwierig, gerade bei dem Thema Nahost ist es sehr, sehr schwierig. Ja, weil es auch wirklich die Parteien selbst.
Weil es ein Riesenthema ist auch, ne?
Ja, die Parteien auch spaltet, auch bei den Grünen. Es ist ein sehr, sehr emotionales und schwieriges Thema. Deswegen, ich könnte, selbst wenn ich wollen würde, ich könnte es gar nicht so genau sagen.
Ja, ich habe gerade überlegt, ich glaube, mein Politikstand, also so, welche Parteien es gibt und für was die so stehen, das ist, glaube ich, von 1998.
Ja?
Ja. Ich habe Grün, ich habe so, noch Leuthäuser Schnarrenberger, Rita Süßmuth, Gysi, Kohl, Schröder. Ich weiß noch, bei meiner Mutter, alleinerziehende Mutter, natürlich kommt auch an, wer einem was erzählt auch, ne? Ich habe eine alleinerziehende Mutter, die kann man näher mittel- bis unterständig, also nicht viel Geld, aber kommt, ist so, schon Mittelstand, würde ich sagen. Zieht alleine ein Kind groß, geht arbeiten, holt das da von der Kita ab. So, die hat ja ganz andere Interessen und die erzählt mir natürlich auch was anderes, als jetzt zwei Eltern, der eine ist Banker und die andere ist Ärztin, die verdienen eine Scheißkohle. Natürlich wählen die dann wahrscheinlich was anderes.
Ja.
Aber ich habe gerade echt nochmal überlegt, ich dachte mir so, weil du gerade sagst, die Grünen, ich so, okay, die Grünen kenne ich ja noch von damals. Das ist mittlerweile jetzt so. Mhm. Ah, okay.
Rita okay, Süßmuth ist vor wenigen Tagen gestorben.
Rest in peace, Rita. Wie kommen wir jetzt aus dem Tief wieder raus?
Ich weiß nicht.
Aber irgendwie bin ich auch, lass mich mal überlegen, wodurch ich jetzt darauf gekommen bin, dass mein Politikstand da ist. Du konntest es nicht äußern. Ich hatte eben Angst, den Valomat zu erwähnen. Aber regen dich solche Leute wie mich denn nicht voll auf, die theoretisch geistig in der Lage dazu wären, sich damit zu beschäftigen und auch was zu machen, die es aber einfach nicht machen? Oder bist du dann auch so, jeder kann sein eigenes Ding machen?
Du regst mich nicht auf, ich staune über dich.
Ja? Wegen der Anteilnahmslosigkeit?
Nee, also diese Friedrich Merz-Nummer, die hat mich gerade schon, das fand ich schon. Nee. Ich hatte mal einen Freund, der war, also den gibt's offensichtlich nicht mehr.
Ja. Weil der auch nicht wusste, wer der Bundeskanzler ist.
Nee, der wusste damals zur Corona-Pandemie nicht, wer Christian Drosten ist.
Weiß ich auch nicht. Was ist denn Christian
Drosten? Das war so der Virologe. Okay.
Und du warst dann so richtig empört.
Ich war so, hä?
Wie kann man das nicht mitbekommen?
Naja, wenn man irgendwie so einmal am Tag so kurz die Nachrichten-Headlines liest.
Keine Nachrichten. Leben ohne Nachrichten.
Also ich glaube, vor ein paar Jahren hätte mich jemand wie du aufgeregt. Heutzutage, ich bin selber irgendwie ruhiger geworden und ich bin auch viel versöhnlicher geworden und ich sehe unsere Gesellschaft so auseinanderbrechen, dass ich das Gefühl habe, dass wir Demokraten oder wir, die die gleichen Werte teilen, erstmal alle zusammenhalten müssen.
Okay.
Verstehst du? Und ich finde diesen moralischen Zeigefinger.
Das ist so geil, dass du mich dann noch so als kleines anderes nimmst du, komm, nimm mal auch.
Nee, dich brauchen
bevor du ganz
wir.
Weg bist, komm, nee, du bist wir, nur einer, du kannst, dich. Könntest theoretisch.
Ja,
komm.
Genau, deswegen.
Mit dem ich auch noch verscherzen, weil theoretisch könnte er ja.
Ja, auf jeden Fall. auf jeden Fall, ich brauche dich, wir brauchen dich, deswegen, ich gucke eher so mit Staunen auf dich und denke mir, vielleicht baller ich dich jetzt einfach regelmäßig mit irgendwelchen.
Ja, aber es gibt ja voll viele Leute, die das erzählen und denken sich so, nein, der redet ja einmal über so ein Thema, jetzt holt er sich die Olle ins Haus, jetzt pflanzt die dem das in den Kopf und das und dies doch für, nein.
Das kann passieren.
Das ist natürlich.
Ja, ja.
Ja, klar.
Be ready for the shitstorm.
Ja, gut. Also man kann ja nicht offener, also ich könnte jetzt auch sitzen und sagen so, sag mal kurz, wer der Bundeskanzler ist. Okay, und dann einfach cut und dann sage ich das. Also ich könnte das auch faken.
Aber vielleicht schreiben mir auch Leute, wie kannst du dich zu dem Typen setzen? So ist es
bestimmt
ja inzwischen.
Voll.
So sind die Diskurse. Ja. Ich habe vor ein paar Tagen.
Hast du mal seine Comedy? Weißt du, was der da über das und das Volk sagt, wo du übrigens schon mal warst?
Oh Gott. Wird sowas passieren? Wird sowas passieren?
Ich überlege gerade. Also, wo warst du nochmal?
Irak, Libanon, Syrien, Palästina, Israel.
Nee, diese Worte. Das nehme ich auch alles gar nicht in den Mund, weil ich nicht mal weiß, wo diese Länder sind und wirklich, also da habe ich keine Berührung. Wenn ich von etwas wenig Ahnung habe, dann kann ich auch nicht darüber reden. Mhm. Also, habe es jetzt heute gemacht, ich habe mir was beibringen lassen, aber ich meine, es darf mir auf der Comedy-Bühne nicht passieren, dass jemand mich mit einem Zwischenruf irgendwie rausbringt. Ja. Oder irgendwie sagt, wo liegt denn das überhaupt? Oder weißt du überhaupt, wer da so und so? Und dann stehe ich da wie ein Idiot. Ich muss ja da der Chef sein. Deswegen kann ich über sowas da gar nicht reden.
Okay.
Nee, das sind wir fein. Aber klar, aber ich habe dich gerade unterbrochen.
Ich habe vor ein paar Tagen ein Foto von einer berühmten grünen Politikerin geliked, die ich auch so total gerne mag.
Wie heißt sie?
Ricarda Lang. Mhm. Und seit Tagen kriege ich private Nachrichten, aber auch öffentliche Markierungen, wie ich nur eine genozidale Partei unterstützen könne und werde sozusagen dafür kritisiert. Mhm. Das finde ich ist ein ganz gutes Beispiel dafür, wo unser Diskurs inzwischen ist. Also da gibt's dann die Like-Polizei, die ganz genau guckt, was wird geliked und dann kommt der Shitstorm. Ja. Ich hatte vor kurzem auch einen Freund von mir, der ist auch Influencer, hat große Reichweite, der sagte zu mir, hey, mir schreiben Leute, dass du den und den likest. Der ist doch problematisch. Und bei mir führt das dazu, dass ich, also es ist auch so ein bisschen Trotz, ich denke, ihr könnt mich alle mal, ich like, was ich möchte, jetzt like ich es erst recht. Mhm. Aber es führt bei mir auch dazu, dieses Bewusstsein von, ey Leute, wir müssen doch zusammenhalten. Deswegen würde ich auch jemanden wie dich noch mitnehmen. Mhm. Weißt du, weil wir auf der richtigen Seite stehen, das klingt mir schon fast zu aktivistisch und zu kämpferisch, aber auf der Seite der Demokratie oder dessen, dass wir als Menschen gut zueinander sind, verstehst du?
Dass wir nicht ausgrenzen. Logik. Das ist einfach Logik.
Ja.
So, das ist doch oft, also ist doch klar, dass man dafür sein sollte und dagegen sein sollte und dass das, was Gutes ist und das, was Schlechtes ist, wenn es sich da weiter verzweigt, dann keine Ahnung, wo das hinführt. Aber
diese Bubbles zerfleischen sich und das ist wirklich ein riesiges Problem und auf sowas habe ich keinen Bock. Deswegen mache ich einfach mein Ding.
Ja, weil jeder Ochse sich auch äußern kann. Also jeder teilweise auch, also ich weiß nicht, was mit Insta da letztes Mal los. Ich habe, glaube ich, auf ein falsches Reel habe ich drauf geklickt und jetzt werde ich da überschwemmt mit Sachen, wo ich mir denke, nein, ich will das muss, wie kann man das wieder raus? Muss ich jetzt wieder schöne Frauen, Fußball, UFC, Comedy liken, um das wieder rauszuspülen oder was? Was soll das? Ey, das ist wirklich, wo ich mir denke, so krass. Ich habe sowas noch nie live gesehen, aber das ist ja hier in Deutschland, die reden ja Deutsch. Mehr oder weniger. Das wird ja wohl in diesem Land hier sein. Das ist beängstigend. Ich habe einmal eine Insta-Story gemacht, das heißt mal, wo die Wahlen waren. Habe ich eine Insta-Story gemacht und ich habe mich natürlich, weil die Leute wissen, ich habe keine Ahnung.
Die Bundestagswahlen.
Keine Ahnung, was. Wahrscheinlich waren die es. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, das zum Thema Ahnungslosigkeit. Ich war da und ich meinte so, ey, mir wurde gesagt, ich habe ja Reichweite und wahrscheinlich ist nicht jeder so ahnungslos wie ich. Deswegen, es sind ja jetzt Wahlen und ich gehe das erste Mal in meinem Leben wählen. Deswegen würde ich sagen, geht auch das erste Mal in eurem Leben wählen, wenn ihr auf meinem Stand seid. Ansonsten geht überhaupt wählen und passt auf, wen ihr wählt. Ich habe nichts, keine Partei genannt, nichts. Mhm. Aber weißt du, wie mein Postfach aussah?
Ja.
Du weißt, wie mein Postfach aussah.
Ich weiß es,
so. Ja. Ich habe nicht mal was. Also wie sehr kannst du denn? Du kannst ja, also eine Person geht so und macht so. Und alle Leute so, hä, was ist denn das? Chill doch. Warte doch, bis sich jemand aus dem Fenster lehnt. Geh doch dann erst drauf. Also wie sitzen die Leute vorm Handy? Sind die ganze Zeit ready? Haben die keine Arbeit? Natürlich haben manche keine Arbeit, aber was ist dein Purpose?
Ja.
Das ist doch theoretische Arbeitszeit, wo du drauf guckst. Was hat der da gesagt? Was hat der da gesagt? Was hat die da geliked? Nee, machen wir hier. Oder kann man damit auch mittlerweile Geld verdienen?
Ja, da steckt so viel Wut und so viel Frustration und so viel Enttäuschung und diese Algorithmen befeuern ja diese Gefühle.
Ja.
Das ist ja das Schlimme.
Da bin ich jetzt gerade, ey, das ist ganz schlimm.
Social Media macht ja noch mehr Wut und noch mehr Hass und noch mehr Frustration in den Köpfen und in den Herzen der Menschen. Ich bin auch deswegen wirklich dafür, dass es irgendeine Art von Grenze für ganz junge Menschen gibt, weil es macht was.
100%.
Das macht was mit deinem Kopf, mit deinem Heranwachsen. Und das ist so gefährlich. Ich merke schon, was es mit meiner Seele macht. Was macht das dann mit den Seelen von jungen Menschen?
Das auf jeden Fall. Ich wollte gerade so reinstimmen und sagen, die jungen Menschen sind gar nicht das Problem, aber Social Media ist für die jungen Menschen ein Problem. Aber natürlich, die älteren Leute sind die, die auf Social Media das Problem darstellen. Aber Social Media für junge Menschen, ganz klar. Also wenn du mich fragst, ab 18 oder ab 16, dann ist halt so. Also ich will das auch, wir haben ja auch noch einen Großen, der ist jetzt 13 und Tochter, also das ist so, nein. Weil ich weiß es besser.
Also er darf nicht.
Nein, gar nichts. Kann, wenn der Kollegen hat, die verantwortungslose Eltern haben und der dann nach Hause kommt und sagt, ich habe gesehen, was du auf YouTube machst, ist so, ja. Ich kann es dir gerne erklären, so, wir können auch so drüber reden. Weil vielen Eltern ist es halt wichtiger, dass das Kind die Fresse hält, ne, anstatt keine Ahnung, was zu machen. Und denen ist das Risiko nicht. Ich glaube, eigentlich ist es, da kommen wir wieder zu den Leuten, es gibt ja so viele, wirklich so viele Leute, die nicht richtig denken können, die sich dessen nicht bewusst sind, wie krass diese Social Media wirklich auf Erwachsene wirkt und dann noch, also du kannst ja multiplizieren. Das ist ganz, ganz schlimm. Und deswegen verbieten, bis du nicht mehr verbieten kannst. In manchen Ländern wird es ja auch so gemacht. Ich weiß keine Ahnung, welche Länder das sind, aber ich habe irgendwie mitbekommen.
Australien.
Zum Beispiel. Ist doch. Vom logischen Verstand her, nichts kann dagegen sprechen, zu sagen, du kannst vor 18 nicht auf Social Media stattfinden.
Gut, da gibt es immer das Argument zu sagen, dadurch, dass es verboten ist, hat es noch einen größeren Reiz und es passiert im Heimlichen und man kann es überhaupt nicht mehr überprüfen als Eltern.
Aber kannst du es nicht?
Ich sag nur.
Ne? Ich meine nur, als ob die nicht die technischen Möglichkeiten, ich werde auch schon langsam laut und sauer, merkst du, ne? Aber kannst du nicht? Als ob du jetzt schuld wärst.
Ich sag nur.
Aber ich meine nur, du könntest ja, als ob die technischen Möglichkeiten nicht bestehen, dass du das irgendwie verifizieren kannst, keine Ahnung. Aber das ist auf jeden Fall, das ist keine coole Sache. So, wir haben uns jetzt viel sind wir jetzt eigentlich auch Wutbürger?
Du auf jeden Fall.
Ja?
Ja.
Aber sind Wutbürger auch die demonstrieren gehen?
Auf jeden Fall.
Ja, ich war noch nie demonstrieren.
Aber auch da gab es ja auch gerade dieses Wort Wutbürger. Und
was heißt das? Wer ist das überhaupt?
Wütende Bürger, die auf die Straße gehen. Aber es gab ja auch viele.
Es gibt ja voll viele Gründe. Also voll viele verschiedene Gründe.
Es gab dieses Wort Corona-Leugner-Demo und so. Und ich fand das, also ich finde beide Wörter irgendwie schwierig. Oder viele dieser Wörter, die so eine komplette Masse an Menschen zu einem Pulk degradieren. Mhm. Du hast ja gerade gesagt, verschiedene Gründe. Ja. Und ich war wirklich sehr, sehr, oh Gott, ich war auf so vielen Corona-Demos. Und ich habe da Menschen getroffen, die auf jeden Fall unsere Demokratie ablehnen. Ich habe da auch Menschen getroffen, die rechtsextremen Parteien anhängen und die vielleicht auch für diesen Diskurs, den ich haben möchte, diesen demokratischen Diskurs, wo wir alle mitnehmen, auch jemanden wie dich, der keine Ahnung hat, die dafür verloren waren. Aber da waren auch ganz viele Menschen, die könnten meine Mama sein, meine Oma sein, meine Schwester sein, mein bester Freund sein, die Ängste haben, die Sorgen haben, die sich nicht mehr gehört und gesehen fühlen. Da kann man natürlich wieder mit dem moralischen Zeigefinger kommen und sagen, ihr habt sie doch nicht mehr alle. Aber so wirst du die Menschen nicht einfangen, so wirst du sie nicht zurückholen, so wirst du ihnen nicht wieder Vertrauen schenken in Politik, in Medien und so weiter.
Das ist auch, wo du gerade sagst, die älteren Menschen, unsere Mütter oder so zum Beispiel, ich hatte das auch, als das damals groß war, damals sei ich schon, 5 Jahre? War das Anfang 2020, ne? Mhm. Das ist das erste Weihnachten dann 2020, vor 4 Jahren. War dann so, habt ihr euch impfen lassen? Nein. Ja, Test? Ja, können wir gerne machen. Ja, dann können wir uns an Weihnachten nicht sehen.
Wer hat das gesagt?
Meine Mutter. Mhm. Und ich war so. Und ich dachte mir so, guck mal, ich habe offensichtlich von nichts eine Ahnung. Ich habe einfach nur ein Gefühl, eine Meinung, die auf nichts basiert und so eine Einstellung. Ich glaube, wenn jemand gesagt hätte, eine Corona-Impfung ist in einem Gummibärchen drin, hätte ich mich 17 Mal impfen lassen. Aber irgendwo hingehen und so, ich hatte auf nichts Bock.
Aber du hast dich nicht impfen lassen?
Nee.
Okay.
Ich habe mich nicht impfen lassen, aber nicht, weil ich mir dachte, ich habe nichts gelesen oder sonst was. Ich habe einfach keinen Bock gehabt. Und es ging mir alles auf den Sack, die ganzen Masken und alles, das hat mich alles nur genervt. Ne, und zum Glück haben wir in Berlin gelebt, gefühlt war hier Corona 2 Wochen. Da waren die ersten Partys im Park, sind teilweise Polizisten durchgefahren und meinten müssen wir ganz kurz was sagen, spielt mal bitte andere Musik und sind weitergefahren. Also die waren sogar cool, die haben es lustig genommen, damals war es ja lebensgefährlich, So, ich weiß auch gar nicht, ob es aufgelöst wurde oder nicht. Auf jeden Fall, meine Mutter meinte dann so, ja, dann können wir uns Weihnachten nicht sehen. Ich so, wie, wir können uns Weihnachten nicht sehen? Ja, weil wenn ihr nicht das und das macht und so, wir sind so und so. Und ich dachte mir dann so, das ist meine Mutter, die ist so und so alt. Ich mach doch jetzt hier keinen Fass auf. Hm? Wenn, das ist ihre Entscheidung. Das ist ihr Zuhause. Und wenn sie dafür ein gemeinsames Weihnachten irgendwie dann halt nicht stattfinden lassen will, dann machst du die Faust in der Tasche und wir machen Weihnachten zu Hause. So, und dann beim nächsten Mal Weihnachten ist dann so und danach wurde es auch nie wieder aufs Brot geschmiert. Also wenn wir
jetzt. Aber das heißt, du hast sie dann auch nicht impfen lassen und dann gesagt, okay, dann machen wir getrennte Weihnachten, ihr macht euer Ding und wir machen unser Ding.
Ja, dann war es getrennte Weihnachten. Ja. Also es ist ja ihre Entscheidung.
Total. Und deine Entscheidung zu sagen, sorry, ich will mich nicht impfen lassen.
Genau.
Ja.
So, also wir sind in Berlin, ich war mit Frau und Kindern, wir waren alle so, ja, also das heißt. Ist auch schwer, darüber zu reden im Nachhinein. Das heißt, wir haben das nicht ernst genommen, keine Ahnung. Man hat ja so seine eigene Realität und man sieht das und versucht so ein bisschen was einzuschätzen. Man hört hierzu, legt auf das Wort ein bisschen Mehrwert, auf das ein bisschen weniger, guckt, was so passiert. Und dann hat man irgendwie so ein Bild davon, ohne sich groß zu informieren. Und mein Gefühl war einfach damals so. Und das hat sich ja dann über die Jahre hinweg, ist das ja, jetzt könnt ihr kommen, aber erst wenn ihr vorher einen Test macht. Ich so, dann mach mir vorher jetzt nochmal einen Test. Und kommt alle mit Tests in die Wohnung rein, hier ist der Test und okay, dann können wir jetzt wieder und so viele Personen. Und hat die mir so Bilder geschickt, wie die so, letztens war eine Freundin bei mir zu Hause und ich will mich jetzt dann schon über meine Mutter lustig machen, weil wie gesagt, die ist viel älter als ich und der ist der Angstfaktor. Der ist ja gar nicht bemessbar. Ja. Das ist auch der einzige Grund, warum ich nicht gesagt habe, sag mal, und ich habe natürlich auch kein Wissen gehabt, aber ich meine nur, dass ich dachte mir so, die ist alt, die hat schon Krankheiten gehabt und natürlich hat die jetzt voll die Angst. So, und wer bin ich da jetzt irgendwie? Dann sag ich mir, dann komm mal Weihnachten nicht, wenn du Angst hast, okay. Und dann hat die mir auch so Bilder geschickt, wie mit ihrer Freundin dann so, die war die besuchen, aber beide mit Masken. Sie steht drinnen im Fenster, sie ist draußen auf der Straße, dann reden die aus 3 Metern miteinander. Und ich, mein Comedy-Hirn formt das natürlich zu einem Sketch um und überspitzt das und findet das lächerlich. So, aber wenn ich mich dann ernsthaft reindenke in die Angst vor meiner Mama, wenn du siehst, was in den Zeitungen steht, was für Videos du siehst, hier kippen Leute um, da hast du nicht gesehen, das ist ja Terror, Psychoterror. Ja. Ne? Und deswegen, ich kann ihr da keinen Vorwurf machen, dass sie sich davon hat beeinflussen lassen, genauso wie sie mir auch keinen Vorwurf machen konnte, dass ich dann sage, ich halte das für keine gute Idee.
Aber das ist ja eigentlich eine Positivgeschichte im Sinne von, beide Seiten haben die Grenzen des anderen respektiert in dieser Pandemie. Es gibt auch ganz viele Beispiele, wo Familien nahezu zerbrochen sind, wo dieses Corona-Thema wirklich auch bei Freundschaften, Familien, in Ehen zu solchen Problemen geführt hat und nicht nur unsere Gesellschaft als solche weiter gespaltet hat, was würde ich heute sagen de facto so ist, aber auch im kleinen, im privaten Bereich wirklich zu solchen Spaltungen geführt hat.
Ich habe das auch mitbekommen, ohne zu judgen natürlich, aber so, ich habe so Leute im Freundeskreis, die sind so, guck mal, Sammy, wir sind seit, also in Düsseldorf bin ich der Sammy, ne? Guck mal, Sammy, wir sind jetzt seit, wie lange kennen wir uns jetzt? 30, 40 Jahre, aber ich sag dir, nicht alles, was die AfD da sagt, ist wirklich schlecht. Und ich denke mir so, ich kann jetzt nicht argumentieren, weil ich kenne deren Programm nicht. Ich krieg nur das mit, was die Leute erzählen und was man so selber ein bisschen sieht und hört. Na gut, also wer bin ich da? Ich kündige jetzt nicht eine Freundschaft, aber ich wollte nur sagen, dass das auch, das in meinem Freundeskreis wurde genauso gehandelt wie das Corona-Ding. Jeder, wie er meint, und aber nicht so großartig, dass jetzt da ein Krieg anfangen muss. Aber ich glaube, dass dieses Parteien-Ding, dieses ganze Wahl-Ding, hat Corona so ein bisschen ersetzt. Oder diese Corona-Energie, dieses, jetzt haben wir Reibungspunkte, ist so ein bisschen in die Politik mit den Parteien übergeschwappt. Ist das richtig oder falsch?
Ja, beziehungsweise hat ja Corona auch gezeigt, welche Parteien stehen zu sagen, für welches Spektrum, wo man sich da positioniert. Aber ich glaube, es ging, glaube ich, schon los mit dem Thema Migration, dass so erste Spaltungstendenzen. Ja,
stimmt, meine Mama mit ihrer besten Freundin auch.
Pegida, ja, Migration, krass. Diese ganze Zeit. Dann kam Corona, der Ukraine-Krieg, auf deutschem, auf europäischem Boden Krieg. Das hat in Deutschland auch nochmal viel gemacht. Auch da sind, wenn man sich die gesellschaftlichen Positionen anschaut, die Fronten sehr verhärtet, mhm, im Sinne von pro Ukraine, pro Waffenlieferungen, pro wir müssen unsere Freiheit dort verteidigen, zu mehr Diplomatie mit Russland und wir wollen nicht in diesen Krieg verwickelt werden. Diese Stimmen gibt es in der deutschen Gesellschaft.
Es gibt alle Stimmen.
Exakt. Und dann natürlich Nahost ist nochmal ein kompletter Beschleuniger dieser Ausdifferenzierung, dieser, ja, wie ich schon sagen würde, Spaltung in der Gesellschaft. Ja.
Was sind denn jetzt deine, also du hast jetzt deine Lesetour, hast du noch ein bisschen, dann hast du, du warst in der Ukraine, du warst im Nahosten, du warst in Griechenland, hast du was, kann man jetzt sagen, das ist so, da hast du dich so ein bisschen festgefahren, da möchtest du nochmal hin, das ist jetzt dein Spezialgebiet, oder siehst du noch andere Brandherde, ob sie jetzt größer oder kleiner sind als die eben genannten, wo du sagst, okay, da sehe ich mich demnächst. Oder was ist so der Fokus?
Das ist schon diese Region, der Nahe Osten, das ist meine Region. Ich liebe diese Region auch sehr. Mhm. Ich lerne auch Arabisch. Ich habe ja zeitweise im Libanon gelebt, bin da auch immer wieder. Und ich glaube, also klar kann man überall schnell hinfahren, wenn es irgendwo brennt. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, ich möchte mich gerne auf das fokussieren, wo ich immer mehr verstehen darf, immer wieder vor Ort bin. Und das ist eben diese Region und da werde ich auch weitermachen. Ja.
Und freuen dich dann diese ganzen, also ich bekomme es ja mit, ich bin ja in Deutschland voll viel auf Tour und da bekommt man ab und zu, merkt man so, oh, da hinten ist laut, ganz viele Menschen, ah, okay, ist wieder eine Demo. Freuen dich diese ganzen Pro-Palästina, Free-Palästina-Demos?
Ob die mich freuen. Mhm.
Ja, dass du denkst, so voll schön zu sehen, dass so viele Leute dafür auf die Straße gehen.
Boah, auch eine schwierige Frage. Ich glaube, mich freut immer, wenn Menschen in einem Land leben, wo sie die Möglichkeit haben, für ihre Themen auf die Straße zu gehen. Ja. Und da geht es nicht nur um für die Menschenrechte der palästinensischen Menschen, sondern geht es auch bei ganz anderen Themen. Weil ich wahrscheinlich zu oft in meinem Leben in Ländern war, wo Demonstrationen entweder brutal unterdrückt werden, wo Demonstranten, die auf die Straße gehen, für ihre Rechte, für ihre Würde getötet werden oder sie gar nicht mehr auf die Straße gehen können. Mhm. Also auch da, ich bin Journalistin, natürlich, und es wäre gelogen, wenn man sagen würde, ein Journalist ist per se zu 100% neutral, weil ein Journalist ist immer auch ein Mensch. Ja. Genau. Und natürlich prägt die eigene Sozialisation, die eigenen Erfahrungen, das, was man gesehen hat, die eigene Haltung. Mhm. Und jeder Journalist, der sagt, das ist nicht so, der lügt.
Natürlich.
Selbstverständlich. Also natürlich habe ich auch Gefühle zu solchen Themen und ich äußere die auch. Aber ich würde mich jetzt nicht so gemein damit machen, dass ich sagen würde, das und das freut mich jetzt total. Ja. Mich freut, wenn Menschen die Möglichkeit haben, auf Unrecht aufmerksam zu machen. Und es geschieht sehr viel Unrecht in Palästina. Mhm. Und gerade bei den Demonstrationen haben wir auch das Thema mit Polizeigewalt und der und Repressionen. Deswegen ist es auch ein sehr komplexes Thema, wie sehr mich das freut. Aber es freut mich, wenn Menschen in einer Demokratie die Möglichkeit haben und Sichtbarkeit für solche wichtigen Themen zu schaffen.
Und was ist denn jetzt gerade der Status quo im Libanon? Mhm. Was ist da?
Große Frage. Der Status
quo. Versuch das mal jemanden, der wirklich allgemeinbildungsdumm ist, zu erklären. Was ist der Status quo im Libanon?
Der Libanon ist eines der schönsten Länder dieser Welt. Mhm. Es ist insofern besonders, dass dort sehr viele Muslime leben, aber auch sehr viele Christen und Drusen, also sehr viele verschiedene Religionen. Der Libanon ist völlig am Arsch aus verschiedenen Gründen. Inflation, Wirtschaftskrise, das Geld ist nichts mehr wert, einfach gar nichts mehr wert. Dann kam die Pandemie, hat das Land nochmal kaputt gemacht. Es gab eine Revolution Ende 2019, weil die Menschen auf die Straße gegangen sind gegen dieses korrupte System. Dann kam, du erinnerst dich vielleicht, jeder Mensch auf der Welt hat das gesehen.
Scheiße.
Diese schlimmen Bilder von dieser Explosion im Hafen von Beirut. Okay, jeder Mensch, der uns zuhört, hat das gesehen. Ich bin mir fast sicher.
Okay.
Das hat das Land auch nochmal so kaputt gemacht. Und dann natürlich der Krieg mit Israel. Es ist so, dass im Süden Libanons nahezu tagtäglich bombardiert wird von Israel und dort die Menschen weiterhin in Unsicherheit leben, auch regelmäßig Menschen getötet werden. Das heißt, dieser Krieg geht da auch noch weiter. Er verschwindet oder diese Gesamtsituation im Libanon verschwindet nur komplett von der Bildfläche, auch hier in Deutschland. Mhm. Warum? weil zu viel auf der Welt passiert und weil es ehrlicherweise auch die Menschen gar nicht so wirklich interessiert, was jetzt im Libanon passiert. Mhm. Who cares, oder? Ja. Also leider.
Ja, das beste Beispiel, ja.
Es interessiert kein Menschen, was ist im Libanon, ja. Mhm. Aber umso wichtiger und umso schöner, dass du danach gefragt hast.
Ja. Ja, weil sonst, ich denke mir so, also es ist ja nicht jeder, was heißt nicht jeder, hoffentlich kaum einer auf dem Wissensstand, auf dem ich bin. Deswegen dachte ich mir, also das wäre vielleicht eine Frage, wo die Leute vielleicht noch Lust hätten, dass da eine Antwort drauf gibt. Ich finde es, also nicht, dass die Leute irgendwie denken, jetzt ist nach der Stunde schon vorbei. Madame ist very busy und muss hat gleich noch Termine. Deswegen mussten wir diese Folge leider so kurz halten. Ich, vom Gefühl hätten wir noch eine Dreiviertelstunde auf jeden Fall machen können. Aber es war trotzdem, also für mich war es sehr, sehr neu, sehr interessant auch. Und natürlich für mein Comedy-Hirn, die Kriegsfrisur ist für mich, das ist ein, ich glaube, ich habe noch selten so gelacht in meinem eigenen Podcast, das ist wirklich, dass mir auch immer diesen Kommentar geschrieben hat. Bekommt von mir auf jeden Fall einen Award.
Danke, cool von dir.
Ja, das ist nur ist okay. Auf Comedy bezogen, du weißt, wie es gemeint okay. Ist. Deswegen, ich hoffe, für dich war es nicht zu unterfordernd und zu schockierend, vor so einem in dem Gebiet ahnungslosen Menschen zu sitzen.
Überhaupt nicht. Ich habe das Gespräch mit dir sehr genossen. Ich fand es richtig schön und es war auf jeden Fall für mich auch mal was Neues, weil ich auch gar nicht wusste, worüber wir reden werden, in welche Richtung es geht. Und somit hat es mich auch auf jeden Fall gefordert.
Ja.
Ich fand's gut.
Sehr schön. Dann geben wir uns jetzt mal die Hand auf die ganzen Kommentare und Nachrichten, die danach kommen, ja? Genießen wir doch. Ciao, ciao.